Schwarz hören.
Von allen, also zumindest in der Musikszene Ostdeutschlands und Leuten, die dich kennen, wird sie die Lütte genannt. Was zeigt denn eigentlich das Metermaß Lütte?
1,49. Ich weiß nicht, ob es noch ist. Man wird ja kleiner im Alter.
So ist es.
Kann auch vielleicht schon Zentimeter kleiner sein. Also ich komme nach wie vor nirgendwo an.
Aber das ist eben dein Markenzeichen auch.
Ja, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
Wenn man sagt, ich treffe mich mit Angelika Mann, ich sage mit der Lütten, ach mit der Lütten, ja, okay. Also viele wissen gar nicht so 100%, wie du mit bürgerlichen
doof.
Namen
heißt. Aber auch blöd.
Aber Lütte ist schon toll.
Ja.
Lütte, von all meinen Podcast-Schwarzhörn-Gesprächspartnern, mittlerweile mehr als 100, habe ich mit dir wirklich zuallererst darüber gesprochen, dass ich sowas machen will.
Ja, und jetzt
ich
erst
sehe
bin
mich
ich
noch,
da.
So ist es, und jetzt erst bist du da. Und das hatte aber handfeste Gründe, ne?
Ja, wir hatten hier gesprochen und kurz danach kriegte ich die Diagnose Brustkrebs.
Ja.
Wahrscheinlich haben wir im August gesprochen oder so.
So ist es.
Und am 21. oder 28., weiß ich nicht mehr genau, habe ich den Knoten entdeckt. 4 Wochen später war ich dann im Krankenhaus bei der Ärztin und überall. Und dann,
ja. Du hast mir vertraulich gesagt, was ist, und ich will jetzt darüber nicht reden, weil eben das Gespräch über Leben und Tod heißt.
Ich wollte vor allen Dingen auch nicht, weil ich es halt auch nicht bekannt machen wollte. Ich wollte nicht, dass es bekannt wird. Ja, da kann man ja nicht so eine Diagnose haben und dann so tun, als ob eine Schwere.
Das geht
ja nicht.
Das stimmt.
Ist auch nicht meine Natur dann.
Und du hast dich durchgekämpft.
Ja.
Kann man nicht anders sagen, oder?
Ja, naja, klar, muss man ja.
Ich meine, du standest auf der Bühne fast die ganze Zeit.
Die ersten 3 Monate, 22 nicht, weil da die wöchentliche Chemo war. Die waren auf Tournee, meine Kolleginnen, und auf Tournee, das wäre hin und her nicht gegangen. Hm. Sonst hätte ich gespielt.
Ich meine, du spielst ja auch, wenn du Bronchitis hast und gar nicht sprechen kannst.
Ich
weiß nicht,
immer.
Wie du das dann machst. Neulich hatten wir Kontakt, da wollten wir eigentlich schon aufzeichnen. Hast du gesagt, ich kann aber gar nicht reden. Ich,
ja.
Ich stehe aber heute Abend auf der Bühne.
Ja.
Dachte ich, guck mal an.
Ja, irgendwie kann ich mir immer helfen. Wenn die Lieder kann man dann auch mal interpretieren. Rufen oder so.
Irgendwie so ein bisschen zirkuspferdmäßig sind wir da auch, ne?
Ja.
Wenn die Bühne ruft, wenn das Rotlicht angeht.
Das ist rangeklotzt und mitgewähnt.
Lütte, du machst seit gefühlten 100 Jahren das, was du machst. Du bist Sängerin und Schauspielerin.
54, ja. 55.
55
dieses
Jahre.
Dieses Jahr 55, ja.
Mensch, 55, da gibt es wahrscheinlich eine große Veranstaltung, oder?
Nee, eigentlich
machst
nicht.
Machst du nichts?
Nee. Ich habe mal 2004 so ein Ding gemacht, Lütte wird 90. Zwei Tage in Wühlmäusen. Das hat dann auch gereicht. 35 Jahre Bühne und 45 Jahre unbedingt.
Ja,
dann müsste ich ja jetzt machen, was Lütte wird 125 oder irgendwas mehr.
Das geht auch gar nicht anders, ne? Das machst du,
bis geht,
stehst du auf
geht.
Der Bühne.
Ja, natürlich.
Also ich sage ja,
solange
immer,
man mich lässt. Man muss ja auch mal sagen, wenn sie mich noch wollen.
Ich sage ja immer, ich sterbe auf der Bühne, beziehungsweise am besten neben der Bühne, damit es nicht so ein Aufruhr hat.
Aber ja, also ich hinterher, ich möchte den Leuten das nicht zumuten, aber ich habe meinen Kollegen gesagt, falls ich umfalle, bevor sie den Arzt holen, bitte die Presse. Damit es sich auch lohnt.
Und am besten lässt man sich das hier irgendwo drauf tätowieren, wenn man dann so die Klamotten aufgerissen kriegt und wiederbelebt wird. Ich möchte zumindest ab einem bestimmten Alter nicht mehr wiederbelebt werden. Wie siehst du denn das?
Naja, wenn ich 99 bin vielleicht. Aber
so
jetzt
was.
Im Moment würde ich noch gerne wiederbelebt
werden. Da würdest du noch gerne wiederbelebt werden.
Ja.
Also 99 ist ein Ziel, oder verstehe ich das falsch?
Also meine Mutter, die war 97 und gut, ganz zum Schluss war sie wirklich krank, aber vorher war die sowas von fit. Also ich glaube, die wollte auch noch weiterleben.
Wobei deine Eltern kommen ja beide so aus dem Gesundheitsbereich, Vater Arzt, Mutter Krankenschwester. Die haben vielleicht auch selber irre viel so machen können, wenn irgendwas war, oder?
Naja, mein Vater, der hatte dann einen Schlaganfall. Aber meine Mutter, die ist richtig, das ist eine richtig ganz alte Frau geworden. Und wenn die nicht Zucker gehabt hätte, die hatte auch mal Angst, die hatte einen Herzschrittmacher. Die hat immer gesagt, was mache ich denn, wenn ich sterbe? Und dann geht das Ding immer wieder an. Hatte dann sehr trockenen Humor. Das hat sie mir auch. Das hat sie mir vererbt. Also diesen, sagen wir mal, pragmatischen Umgang mit dem Thema hat sie mir vererbt.
Was ist denn das jetzt für ein Wort?
Das ist der Kühlschrank.
Okay. Und Lütte, war das irgendwie dann, obwohl die Eltern ja so gar nicht, oder sind die künstlerisch parallel irgendwie
gewesen? Ja, natürlich.
Also das liegt dann doch in der Familie.
Ja, mein Vater, der war natürlich Geiger. Ganz viele Mediziner spielen auch Instrumente, ganz viele.
Mhm.
Und mein Vater war Geiger, der hat in der Nacht meiner Geburt, hatte der eine Tanzmucke in Erfurt.
Und in meiner Heimatstadt.
Ja, genau. Und der war auch im Berliner Ärzteorchester. Später ist er dann da nach Friesland gezogen oder in die Gegend von Leer. Das hat er auch sofort wieder angefangen und hat sich da Leute zusammengesucht. Und meine Mutter hat gesungen, aber die hatte Lampenfieber. Also wir sind mit Bach aufgewachsen sozusagen.
Mhm.
Also bei uns ging eigentlich Bach hoch und runter.
Dein Bruder auch musikalisch?
Ja, ich kenne keinen, der ein größerer Kenner des Werkes von Johann Sebastian Bach war als Iggy. Der kannte alles. Er ist gestorben und ich bin jetzt in Besitz von allem, was es von Bach überhaupt jemals gegeben hat. Ich hatte ja selber schon einiges, aber jetzt habe ich alles.
Und hörst du sowas in deiner Freizeit?
Ja, wir hören sowas auch.
Ja. Okay, finde ich super. Also ich komme ja auch so aus der klassischen, mal Flöte gelernt und sollte auch ein Studium werden, Querflöte. Und habe viel mit klassischer Musik zu tun gehabt und höre heute kaum noch sowas. Das finde ich aber gut, dass du das machst.
Man hört jetzt sowieso, ich stelle fest, dass man jetzt weniger hört als früher. Das fällt mir auch auf, ich habe wahnsinnig viel CDs, Jazz und so.
Ja.
Wir hören meistens, wenn wir Auto fahren, aber da unterhalten wir uns eben auch halt viel. Aber man hört nicht mehr so wie früher, da hat man sich halt hingesetzt, Kopfhörer aufgesetzt. Das ist ein bisschen weniger geworden, stelle ich fest, ja.
Aber irgendwie haben wir doch das Gefühl, wir haben alle weniger Zeit, obwohl der Tag doch 24 Stunden hat wie früher,
oder? Ja, man beschäftigt sich wahrscheinlich auch durch das Internet mit so vielen Sachen und liest und macht und korrespondiert ja halt. Ich bin ja auch bei Facebook.
Du bist ja eine super aktive Social-Media-Frau.
Ja, das ist, hat auch was mit meinem Job zu tun natürlich. Und habe dadurch auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt, doch wirklich sehr interessante Leute, tolle Leute. Und außerdem bin ich ja sowieso beschäftigt.
Wenn man mal auf deine Internetseite guckt, da stehen ja Termine. Es geht ja mehr oder weniger rund.
Ja, das nächste Jahr ist schon durch.
Oh, Wahnsinn. Also Musik mehr oder weniger in die Wiege gelegt, kann man sowas sagen?
Ja.
Und dann haben die Eltern gesagt, mach, oder hast du von dir aus gesagt?
Ja, ich habe von mir aus sowieso gesagt, also mit 5 wohl schon. Also ich habe gesagt, ich werde Sängerin. Da hätte mich auch keiner von abbringen können, das war klar. Ich musste zwar erstmal noch in die Apotheke, das hat mein Vater organisiert.
Das hast du ja richtig gelernt.
Man musste ja erstmal einen anständigen Beruf lernen.
Ja.
War ja auch in Ordnung, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die denken, sie sind begabt und sind es dann doch nicht. Und ich musste in der 7. Klasse, mussten wir mal aufschreiben, was wir werden wollen. Da habe ich natürlich geschrieben, Sängerin. Und Schauspielerin. Und wenn das nicht so, dann habe ich geschrieben, Reporterin.
Ach.
Ja, wollte ich Leute interviewen. Das hat mich auch noch interessiert.
Das ist auch spannend. Mhm. Kann ich nicht anders sagen, ja. Naja, und dann kam, wie das so ist, Studium und in Musikschule Friedrichshain. Natürlich haben dich die wichtigsten anderen Musiker, Bandleader entdeckt.
Klaus Lenz.
Genau, später Lucky. Also, wenn ich über dich mit jemandem rede, egal wer das jetzt ist, ob Ost oder West und auch egal welches Alter, ach, das ist doch die mit Lucky und Traumzauberbaum.
Ja, ja.
Also, das scheint ja irgendwie auch so eine Initial.
Ja, Traumzauberbaum ist natürlich Traumzauberbaum. Das war so ein absoluter Erfolg und die Leute sind ja damit aufgewachsen. Also, wenn ich heute manchmal noch Dinge, da singt die Oma mit und da singt das Enkelchen mit. Mhm. Und, das ist so ein Klassiker inzwischen. Ne?
Und jetzt in Südamerika. Moni Erhardt sehe ich immer.
Kuba.
Ja, hat das jetzt in Spanisch sozusagen rausgebracht.
Haben die auch süß gesungen, ich habe das gehört.
Ne? Ganz süß. Also das ist, zieht internationale Kreise.
Ja.
Angelika Mann kannte man zu DDR-Zeiten aus den Medien, die Lütter. Und dann hast du aber gesagt, ich will im Westen. Ich will weg.
Ja.
Warum eigentlich?
Ach, frag mal die Leute, warum die auf der Straße gegangen sind.
Naja, aber es gibt ja schon verschiedene
Gründe. Ich glaube, man hat sich auch sehr gefreut, dass ich gegangen bin. Wir hatten so viele Schwierigkeiten und hat hier im Kreis gedreht. Und ich habe immer gedacht, kann ich den Rest meines Lebens zwischen Rostock und Suhl hin und her fahren?
Also war zu eng sozusagen.
Man kannte dich erstmal, kannst du dich nicht jedes Jahr neu erfinden, wenn du immer nur in so einem kleinen Land spielst. Und wir konnten ja nur vom Spielen leben. Wir haben ja auch keine Tantiemen gekriegt und wir mussten spielen. Wir mussten das Instrumentarium anschaffen für teures Bestgeld, was wir uns heimlich tauschen mussten. Mhm. Immer mit Emil im Knast und es war ein Hamsterrad. Und ich war nicht die Einzige. Man hat einige Leute auch richtig rausgekrault. Also wenn ich an Ute Freudenberg denke, die also alle Fernsehen abgesagt haben, alle Platten, alle Aufnahmen abgesagt haben, Konzerte abgesagt haben, was sollte die dann machen? Ja, das war zwar bei mir noch nicht ganz so schlimm, aber ich hatte dann auch in meiner Verzweiflung dann mal die berühmte Frau Steineckert angerufen, die war so abweisend und böse zu mir, dass ich gedacht habe, na, wenn die einen Daumen runter macht, dann ist Daumen runter und dann kann ich auch gehen.
Also die berühmte Frau Steineckert, vielleicht für alle, die etwas jünger sind und DDR-Geschichte nicht so genau kennen, eine der wesentlichen Texterinnen in der DDR und außerdem Funktionärin, denn sie war beim Komitee für Unterhaltungskunst.
Präsidentin.
So ist es, genau.
Und eine sehr mächtige
Das war so eine Art Künstlerverband für Unterhaltungskünstler, könnte man ja sagen.
Ja, das war ja gar nicht so schlecht damals, dass man sowas hatte, so einen Anlaufpunkt. Aber es war einfach Daumen runter und man war froh, dass ich gegangen bin. Man hat auch ja nicht groß mehr gefragt, ob ich nicht bleiben will.
Und nun war das ja gar nicht so viele Jahre vor der Wende, aber wusste ja kein Mensch, dass die Mauer fallen würde. Ja. Also 85 bist du ja rüber, hast dann in West-Berlin gelebt. Wie war denn das? Also
schön.
Du hast quasi von der anderen Seite der Mauer auf ja deine Stadt geguckt. Du bist so ja Berlinerin.
Ja, 86 stand ich im Sommer in einem Studio und guckte auf das Haus von Gisela Steinecker. In der Nähe vom Checkpoint Schaden. Ja. Ich genau auf das Haus von ihr.
Leipziger Straße.
Und habe eine Kinderplatte gemacht und habe gesagt, so, siehst du, ich habe ja relativ sehr, sehr schnell angefangen zu arbeiten am Theater des Westens und von da an immer gearbeitet. Also ich habe immer gearbeitet, egal was ich gemacht habe, wenn ich Drehbücher geschrieben habe für ein Synchron oder ich habe Klavier gespielt bei Stachelschwein, aber gearbeitet habe ich immer. Mhm. Also ich konnte auch immer von dem leben. Und die Gemeinheit war, man hat einen Ausreiseantrag gestellt und dann standen dann irgendwelche Ostleute vor einem, Ostkomitee, und sagten, was willst du denn im Westen? Du bist doch ja nicht gut genug. Also für den Westen war man nicht gut genug, interessanterweise für die Genossen. Bist doch nur hier was geworden und also alles so eine doofen Sachen. Ja.
Das heißt, das hat dich dann vielleicht auch noch ein Stück weit gestellt. Also wo du sagst, ist so eine Bestätigung. Ich habe es auch auf der anderen Seite geschafft.
Ja, natürlich. Oder? Ist ganz gut so. Ja, weil es gab wirklich echt etliche Leute, die haben mir gesagt, was willst du da? Du kannst doch ja nicht.
Ich meine, für manche war es auch wirklich nicht so leicht, dann wirklich im Beruf weiter zu arbeiten.
Ja. Ne? Naja, ich habe eine gewisse Vielseitigkeit. Ich habe ja gleich angefangen, Theater zu spielen und habe da auch so ein Glück gehabt mit der Drei-Groschen-Oper, dass ich da...
Die Lucy hast du gespielt.
Ich da in so eine unglaublich erfolgreiche Inszenierung gekommen bin und dass dieser Regisseur, der Günther Krämer, der hat mich ja gleich mitgenommen nach Köln als Kölner Schauspiel. Und ich habe da Furore gemacht und das hat sich natürlich auch rumgesprochen.
Ne? Ja. Ist ja heute auch noch toll, wenn du da wie ein Wirbelwind auf der Bühne in diesem dritten Teil von den himmlischen Zeiten, wie heißen die nochmal, der dritte?
Der dritte heißt himmlische Zeiten.
Ach, der dritte heißt himmlische Zeiten.
Ja, weil ich ja sterbe.
Genau. Du hast eine ganz prägnante Stimme. Du, also naja, ich glaube,
früher war sie schöner.
Sagst du das nur? Oder?
Naja, ich konnte höher singen. Mit dem Älterwerden geht dann noch die Elastizität ein bisschen verloren.
Oder wird es transponiert alles ein bisschen tiefer?
Ja, aber da habe ich auch keine Lust. Also eine Champions League transponiert klingt einfach nicht mehr schön. Es strahlt nicht mehr. Und so. Also so eine Sachen wie Kutte oder so, die kann man noch gut singen. So Chansons kann man gut singen und Blues und so weiter kann man gut singen. Aber wenn so eine schönen Lieder wie Champions League, wo du wirklich strahlen musst, ach, das ist dann schwer.
Aber es funktioniert alles bestens. Ich kann es nur bestätigen. Ich habe dich jüngst im Schlossparktheater hier in Berlin gesehen. Aber was mir nochmal aufgefallen ist, du bist gerne mal Hexe, ne?
Ja, bin ich sowieso gerne. Macht Spaß. Aber das war ich ja nur beim RBB, bis dann eine neue Produzentin kam.
Ja.
Der Meinung war, neue Besenkehren gut. Und das war alles viel zu bunt und zu viel Glitzer und zu viel für Kinder. Dabei war es für Kinder. Ja, vorbei.
Aber du hast es ja viele Jahre gemacht, also mehr als 15.
Wenn 16, ich das, 16,
16 Jahre, 99 bis 2000.
Hätte ich noch weitermachen können. Ich hätte machen, bis ich 85 bin, aber nie mehr.
Ja, gut. Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das dann manchmal so. Ich komme ja auch vom RBB, da war es dann auch einfach aus rechtlichen Gründen Schluss. Da ist egal, ob du gut bist und ob du anerkannt bist, es ist einfach Schluss.
Ich hatte ja noch auch an die neue Intendantin geschrieben, die jetzt weg ist. Und da bekam ich dann auch so ein, wie nennt man das, Satzbaukasten. Schönen Dank und alles Gute.
Ja, toll. Ja. Na du, meine Verabschiedung, das Gespräch dauerte 10 Sekunden.
Ja. Nee,
also nicht mit der Intendantin, sondern mit meinem Radiochef. Ja. Der sagte, dein Vertrag läuft ja aus, wobei die Verträge waren das Papier nicht wert, auf das sie geschrieben waren, weil so als Festfreie bist du halt da und dann bist du auch wieder weg. Und er wird auch nicht verlängert, schönen Tag noch.
Ja, ja. Ja, ja.
10 Sekunden.
Nee, das war ja bei mir anders, ich habe ja gekündigt. Die tolle Regisseurin Sabine Fischer mit ihrem Mann, die hatte sich das ausgedacht, hatte auch diese Hexe da reingebracht. Und dann haben sie die auch eines Tages, nach ein paar Jahren, haben sie die einfach ausgewechselt. Allerdings gegen Renata Kaye, die war auch sehr gut, mit der habe ich auch gerne gearbeitet. Und dann haben sie auf immer gesagt, ja, wir müssen das Konzept mal ändern, das muss alles journalistischer werden. Dann haben sie mir wieder eine andere Regisseurin vor den Nese gesetzt und einen Moderator und das lief nicht. Die Quoten gingen runter, ich war ja die Quotenqueen beim RBB, die haben mich ja immer montags im Dezember, bekam ich immer den Anruf, na Quotenqueen. Das war 2008 und 2009 haben sie dieses neue Konzept gemacht und da habe ich 2009 gesagt, nee, also das mache ich nicht mehr. Die Leute quatschen mich an, die sagen, was ist denn das jetzt für ein Blödsinn? Wir wollen nicht gucken, wie Wölfe im Wald gefüttert werden und wir wollen auch nicht bei Rumpelstilzchen zu Hause gucken, wie die ums Klavier rumstehen und irgendwas erzählen, sondern wir wollen Geschichten haben. So. Dann kam Renata Kaye, wurde das wieder ganz bunt und ganz schön und ganz glitzerig. Im Jahre 2016 oder 17 dann kam dann der Anruf ganz kurzfristig. Ach du übrigens, ja, du hast eine andere Regisseurin und wir haben ein anderes Konzept und das jetzt führt Madeleine Wehle durch das Programm und so. Und da habe ich gesagt, ihr habt die Regisseurin rausgeschmissen, die hat doch schon angefangen zu schreiben. Der hatten sie nämlich alle fest zugesagt, die haben sie von heute auf morgen rausgeschmissen. Und da habe ich gesagt, sowas mache ich nicht mit. Die hat jahrelang gute Arbeit geleistet. Die hat schon geschrieben, die hat ihre Arbeit schon gemacht. Und ihr schmeißt die raus, um das gleiche Konzept zu machen, was ihr 2008 und 2009 gemacht habt, was nicht funktioniert hat. Das mache ich nicht mit. Und dann bin ich ausgestiegen. Also ich bin gegangen.
Du bist also irgendwie schon so ein Querkopf, ne?
Ja, ich kann Unanständigkeit nicht leiden.
Mhm. Und du bist immer gerade raus, ne?
Das, ja, ich versuche schon taktvoll zu sein. Also, so ist es nicht. Aber das war einfach was, wo ich gesagt habe, so geht man nicht mit Menschen um. Das macht man nicht, ne? Naja, und dann machst du was.
Naja, gut,
aber was mich sehr gefreut hat, es gab einen Aufschrei im Internet. Also ich weiß, dass bei denen irgendwie die Computer zusammengebrochen sind, weil die Leute unglaublich hingeschrieben haben. Mhm. Das fand ich auch schön.
Aber du kannst es ja für dich verbuchen als eine Erfahrung über viele, viele Jahre.
Ja.
Und hast ja so viele andere Dinge jetzt zu tun.
Ja, also erstens. Nein, und das war auch toll. Aber ich hätte es gerne noch weitergemacht, weil das Schöne, ich spiele gerne. Also ich habe mal irgendwie meine Kindheit da bewahrt. Und ich hätte das gerne weitergespielt als Hexe. Das ist eine schöne Rolle.
Naja, abgesehen davon, dass du weiter Bühne machst und wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre Bühne machst, so lange?
Ja,
bis 99. Also
mit dem Rollator auf der Bühne.
Ja. Da muss man nur die Rolle dafür schreiben.
Ich wollte gerade sagen, also, das gibt ja auch Rollen mit Rollator. Passt ja, eine Rollatorrolle.
Aber das Ganze lebt ja auch in deiner Tochter weiter.
Ja.
Ulrike Weidemüller, auch eine begnadete Sängerin, die auch spielt.
Ja, die spielt auch Theater. Aber jetzt hat sie keine Zeit, weil jetzt ist sie fest bei der weltberühmten Band Alphaville. Und da hat sie überhaupt keine Zeit zum Theaterspielen, weil die sind so unterwegs und zwar weltweit.
Naja, aber ist doch ein Glück, oder?
Das ist die sagt, die rennt rum und kann es ja nicht fassen. Und ich kann es auch nicht fassen, weil ich sage, so ein Glück. Das ist auch so eine ganz nette Band. Und dieser Marian Gold, sehr menschlich, sehr geerdet, sehr herzlich. Ganz toller Mensch, ganz angenehm also der geht auch mit Rieke sagt, ja, ich bin jetzt mit Marian, wir sind auf der Reeperbahn, er hat mich zum Eis eingeladen und so, also ist total nett alles. In den letzten 2 Wochen war sie in Tallinn, in Bukarest, in Göteborg und in Stockholm. Von da aus ist sie dann nach Paris gefahren, zu ihrem Geburtstag hat sie sich 3 Tage Disneyland geschenkt, ganz alleine, ganz alleine.
Und dann seid ihr immer die Katzeneltern, ne?
Diesmal hatten wir sie nicht, diesmal war ihr Mitbewohner da, die wohnt ja so WG-mäßig,
ja,
ganz tollen Mann, Roman Rehor, der auch sehr viel für Musicals, so die Videosachen macht. Und mit dem Wunze zusammen und der passt dann auch auf die Katze auf. Aber wenn sie länger manchmal weg ist, dann haben wir die Katze.
Lese ich das im Netz.
Sitzt die morgens auf meinem Gesicht, ja.
Weißt du, was ich dich schon die ganze Zeit fragen will? Du sagst immer Kindschwein zu Ulrike.
Ja, Mama,
du schreibst
Schwein,
auch.
Ja, Mama Schwein und Kindschwein. Ja. Schwein ist ja was Hübsches. Ein Schwein ist ja eigentlich, doch ein Schwein ist eigentlich nicht schlimm, dass man sowas isst. Ein Schwein ist ein sehr intelligentes Tier.
Den Menschen übrigens sehr nah,
ja,
was den Aufbau betrifft.
Eben, eigentlich könnte man sagen, man ist ein Kannibale, wenn man sowas ist. Vor allem kleine Schweine sind süß und
ja, und deswegen ist das Kindschwein.
Sind eben Mama-Schwein.
Das Mama-Schwein. Kindschwein.
Ah, ja. Okay. Aber rein ganz, ganz liebevoll.
Dann hätten wir das hiermit auch mal geklärt.
Hätten wir das mal geklärt.
Ja. Absolut.
Ich weiß, ihr war mal im Riverboot. Da schreiben ja manchmal auch seltsame Leute hin, die haben, also ich verstehe sowas nicht, wie man kann man denn sowas machen. Mama Schwein, Kindschwein, haben sich unheimlich aufgerichtet. Fand ich lustig.
Naja, dann haben sie keinen Humor sozusagen an der Stelle.
Jetzt sind sowieso die Schlimmsten.
Ja, Humor hilft, glaube ich, ziemlich weiter im Leben, oder?
Ja.
Bei allen Situationen, auch bei schwierigen Situationen. Mhm. Hattest du noch Humor, als du die Diagnose gekriegt hast?
Ja.
Und die Zeit danach?
Ja, war schon ein Schreck, aber erstmal hatte ich meinen Mann hinter mir. Und ich habe auch keine Sekunde gedacht, dass ich jetzt daran sterbe. Ich wusste es zwar nicht, aber ich habe eigentlich zu der Ärztin gesagt, die sagt, ja, also da müssen wir was machen. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, ich gehe auf Tournee. So, dann haben wir aber einen Weg gefunden. Also ich war auf Tournee, bin dann zwischendurch einmal von der Schweiz aus mein Mann durchgefahren nach der Vorstellung bis Berlin, damit ich dann montags zur Kernspintomographie konnte und so weiter. Haben wir aber alles durchgezogen. Und im Krankenhaus, als die mich dann operiert hat, das war eine tolle Ärztin, Frau Dr. Brückner, die kam morgens in mein Zimmer, nahm mich in den Arm, was ja auch nicht so normal ist bei Ärzten, dass die einen Arm nehmen vor der OP. Und dann habe ich gesagt, naja, also wenn ich heute sterbe, ich hatte ein schönes Leben, dann dachte ich, hier wird heute nicht gestorben, Liebelein. Und dann lag ich da im OP bei der Vorbereitung, ich habe eigentlich nur Gags gemacht, so möchte ich auch sterben, ich möchte mit einem blöden Spruch auf den Lippen sterben.
Mit einem blöden Spruch
dann,
auf den Lippen?
Dann lustigen.
Ja, das ist doch gut.
Ja, das ist so meine Vorstellung.
Heißt das auch, dass du, ich leite jetzt mal ganz geschickt über zu der Idee-Rede meines Lebens, du kennst ja meinen Podcast, da gibt es unter anderem den Aspekt immer wieder mal, dass ich sage, Leute, ich helfe euch bei der Rede meines Lebens. Das ist bei dir jetzt nicht nötig, aber sagen wir mal, ich biete das für Menschen an, die nicht jeden Tag mit Kommunikation und Schreiben und Reden zu tun haben. Weil ich finde das so eine ganz tolle Idee. Ich habe das erlebt bei dem Gründer von DT64. Der ist gestorben, Sigmar Krause. Den habe ich später kennengelernt, da war der Korrespondent in London. Und als ich 1988 mal einen Tag nach London durfte für DT64 und das große Mandela-Konzert live übertragen konnte aus dem Wembley-Stadion, da war Sigmar Krause dort Korrespondent und wir haben das zusammen gemacht. Und als er starb, vor ein paar Jahren jetzt, da saß ich in der Trauerfeier und man hörte ihn, man hörte seine Stimme. Das war, also für mich war das Überzeugendste, das sowas von Beeindruckende, mich Begeisternde, dass ich gesagt habe, in dem Moment, das mache ich für mich auch. Und das, da war die Idee geboren zu sagen, Mensch, Leute, ich animiere euch, schreibt eure Rede eures Lebens. Die muss ja jetzt nicht nur zur Trauerfeier klingen. Das kann ja sein, dass man es irgendwann mal beim Jubiläum oder irgendwas. Aber jedenfalls Anekdoten, Geschichten aus dem Leben.
Ja, das habe ich ja gemacht.
Du hast es in deinem Buch gemacht, aber das war ja schon 2013.
Ja, ich schreibe ja auch neu.
Ach,
das nehme ich mir aber schon lange vor. Ich habe keine Zeit.
Ich habe echt einiges passiert in den letzten 10 Jahren.
Ja, natürlich. Ja.
Also da gibt es dann das Buch und dann liest jemand draus vor. Oder wie stellst du dir das vor?
Nein,
später? Oder stellst du dir da noch gar nichts vor?
Also ich habe mal bei Riverboot gesessen, zusammen mit Jörg Kachelmann. Und da sagte er vor der Sendung zu mir, sag mal, wenn ich jetzt vor dir sterben sollte, würdest du was sagen? Würdest du eine Rede halten? Ich sage, ja, aber nur wenn ich sterbe, du innehältst. Das haben wir uns beide versprochen.
Geht ja nur in einem Falle.
Also es gab mal die Geschichte mit Kurt Goldstein, dem Schauspieler, und Manfred Krug. Und die hatten sich auch beide gegenseitig versprochen, der den anderen überlebt, hält eine Rede und singt aus Mahagoni, oh Himmel, strahlender Azur. So, hatten die sich beide versprochen. Jetzt starb Kurt Goldstein zuerst und ich traf Manfred Krug einen Tag vor der Beerdigung im Friedrichstadtpalast. Und da sagt er, kommst du denn morgen zu der Beerdigung? Ich sage, ja klar, du, ich muss da dieses Lied singen. Ich bin so aufgeregt, kannst du das mit mir zusammen singen? Muss ich zu meiner Schande sagen, ich kannte es nicht. Dann haben wir uns das schnell aufgeschrieben, haben mir den Text aufgeschrieben, Melodie, das ist für mich kein Ding, merke ich sofort. Dann habe ich das sozusagen gelernt, über Nacht. Am nächsten Tag war die Beerdigung, ich saß neben Krug, der stand auf, ging nach vorne, fing an zu reden und nach dem zweiten Ton fing er an zu heulen. Also nach dem zweiten Satz fing er an zu heulen, sagte, komm mal her, Leute. Und dann halt das Lied alleine so. Er konnte nicht, war nah am Wasser gebaut. Der war immer sehr ruppig, aber der war eigentlich ganz weich.
Das ist oft so.
Ja.
Und weißt du schon, wie es bei dir laufen soll?
Als klar war, also dass ich krank bin, bin ich mit Rally zum Friedhof gefahren, nach Friedenau. Bin ja kein reiner Ossi gewesen, sondern ich wurde geboren zwar in der Friedrichstraße, in der Ziegelstraße neben Friedrichstadt.
In der Charité.
In der Charité, Frauenklinik. Aber wir haben gewohnt in Steglitz.
Mhm.
Ich komme eigentlich aus Steglitz, Südende, Lange Straße 5.
So. 49 war das ja noch eine Stadt.
Das war eine Stadt. So. Mhm. Und dann ist aber mein Vater, der ja Arzt war, eigentlich war geplant, dass er eine Praxis aufmacht mit meiner Mutter zusammen. Aber sie sind dann nach Buch gezogen, weil Opa da war und Opa wollte die Enkelin haben und Papa hatte dann praktisch im Buch, war der Arzt. Und so bin ich im Osten direkt wohl praktisch verschleppt. Und ich möchte aber gerne beerdigt werden, wieder im Bezirk Steglitz, in Friedenau. Da liegt nämlich auch Franz Bartsch und da liegt Marlene Dietrich. Und dann liegt noch eine Kollegin von mir da, die vor ein paar Jahren einem Stromschlag gestorben ist, mit 42 Jahren. Also ich kenne da schon ein paar Leute. Und da habe ich gedacht, da könnte ich ja da auch hin. Und der Hammer ist, vor dem Friedhof ist die Bäckerei Mann. Das passt alle da.
Ja, absolut. Ja. Also Ort ist klar.
Ort ist klar.
Und was wird passieren? Es soll gelacht werden, nehme ich an.
Es soll gelacht werden. Eine Urne.
Ja.
Weil ich mit den Würmern bin ich nicht so gut drauf.
Und dann erklingen auch Lieder von dir.
Ich möchte eigentlich Highway to Hell hören.
Highway to Hell.
Ja, na klar.
Das singst du ja auch in deinem Programm.
Eben.
Damit geht's los, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Das ist der erste Song.
Genau.
Ja, dann wird das wahrscheinlich so laufen.
Highway to Hell möchte ich hören und vielleicht von Stones noch Gimme Shelter. Das liebe ich dir. Nicht so mal traurig, ich möchte schön lustige Sachen haben. Rock'n'Roll.
Schwarz hören.